D-Radio Wissen. Mein Studium. Mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag.
Ich würde definitiv jedem raten, ins Ausland zu gehen. Ich habe auch immer gesagt, das ist einfach nur so ein Gerücht, ins Ausland gehen, da will man nur was angeben damit. Aber so ist es wirklich nicht. Man erweitert seinen Horizont und man wird wirklich selbstbewusster, man wird selbstsicherer, man lernt eine andere Sprache kennen. Und dieser Umgang mit den anderen Menschen, das ist wirklich sehr prägend und das ist was, was einem im Leben wirklich sehr viel weiterhilft.
Das sagt Peggy Junke. Sie ist Diplombiologin und heute Doktorandin in Dresden. Und für ihre Diplomarbeit ist sie nach Florida gegangen. Und ja, eigentlich gerät sie heute noch ins Schwärmen, wenn sie sich daran erinnert. Viele Studenten planen, während ihres Studiums ins Ausland zu gehen. Doch erstmal müssen sie auch viele Fragen klären. Wann ist eigentlich die beste Zeit dafür? Lieber noch im Bachelor oder danach? Wie lange geht man dann? Kann man Prüfungen anerkennen lassen? Und vor allem, wohin soll es überhaupt gehen? In mein Studium dreht sich heute eine Stunde lang alles um das Auslandsstudium und wir beginnen jetzt erstmal mit den Fakten.
Worum geht's?
Über 110.000 deutsche Studenten aller Fachrichtungen schreiben sich jedes Jahr an einer ausländischen Universität ein. Sie besuchen Seminare und Vorlesungen, halten Referate und absolvieren Prüfungen. Viele deutsche Universitäten erkennen die Studienleistung aus dem Ausland an. Man sollte sich aber vorher darüber informieren, ob das geht.
Wo kann ich das studieren?
Die USA, die europäischen Staaten, China, Japan oder Australien. Den Studenten sind keine Grenzen gesetzt. Am beliebtesten bei deutschen Studenten sind Österreich, die Niederlande und Großbritannien. Fördermöglichkeiten für 33 europäische Staaten gibt es über das Erasmus-Programm. Erasmus-Studenten müssen im Ausland keine Studiengebühren zahlen und erhalten ein monatliches Stipendium von bis zu 200 Euro. Andere Förderprogramme wie Promos ermöglichen es Studenten außerhalb der EU zu studieren. Auch BAföG kann man im Ausland beziehen.
Wie bewerbe ich mich?
Die Studenten sollten zuerst entscheiden, in welches Land sie gehen möchten. Viele Unis haben Kooperationen mit ausländischen Hochschulen. Die Bewerbungsverfahren sind unterschiedlich und manchmal sehr aufwendig. Ein Auslandssemester im Rahmen des Bachelors wird frühestens nach dem dritten, manchmal erst nach dem fünften Fachsemester empfohlen. 1,5 Jahre vor Beginn des Auslandsstudiums sollte man mit der Planung anfangen.
Das waren die wichtigsten Fakten zum Auslandsstudium. Ein Student, der während seines Studiums im Ausland war, ist Jan-Ole Niermann. Er studiert Journalistik an der Uni Dortmund und im letzten Wintersemester hat er sich warm angezogen und ist nach Russland gegangen, und zwar nach St. Petersburg.
Ja, mein Name ist Jan-Ole Niermann, ich bin 24 Jahre alt und ich studiere Journalistik in Dortmund, wo ich auch wohne. Ich bin im Endstadium meines Bachelorstudiums. Das dauert bei uns 2 Semester länger und ich bin quasi jetzt im 8. Fachsemester, aber habe eigentlich erst 6 Semester studiert, weil man bei uns ein Jahr zwischendurch schon mal arbeitet. Und dann habe ich irgendwie gedacht, auch jetzt direkt wieder weiterarbeiten oder direkt weiter an die Uni, da habe ich nicht so unglaublich Lust drauf. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich lieber ein Auslandssemester machen wollen würde und das habe ich dann auch gemacht. Da hat es mich nach Russland hingezogen, nach St. Petersburg. Und ich hatte vorher eigentlich noch nie irgendwie viel mit Russland zu tun. Ich war noch nie da und ich konnte auch kein Russisch. Das musste man aber auch gar nicht können, weil halt die Vorlesungen auf Englisch waren. Und dann habe ich aber gedacht, auch einfach mal ausprobieren. Habe mich dann beworben, wobei das Bewerbungsverfahren auch relativ locker war. Und dann hat es eigentlich geklappt und dann bin ich nach St. Petersburg geflogen, 4 Monate später. Das war ein Stipendium vom DAAD, das ISA-Programm. Die fördern halt deinen Auslandsaufenthalt, indem du monatlich ein bisschen Geld bekommst, Flugkosten bezahlt bekommst, Versicherungskrams, Zusatzkosten bezahlt bekommst. Mit Unterkunft und Sachen vor Ort habe ich natürlich trotzdem ein bisschen drauf bezahlt, hatte aber ein bisschen was angespart während des Volontariats, dadurch ging's. Ich hatte mir witzigerweise eine Wohnung gesucht, vorher über wggesucht.de. Das hatte ich einfach auf gut Glück irgendwie dann gefunden, dass da irgendwie von meinem St. Petersburg in so einem deutschen Forum ein Zimmer bei einer älteren russischen Frau drin stand. Also wir hatten verschiedene Veranstaltungen, wo wir halt verschiedene Sachen machen mussten, teilweise ein Referat halten, ganz praktisch eine Zeitung konzipiert. Dafür habe ich dann quasi am Ende ein Zertifikat von der Uni bekommen und halt auch dann eine Note. Und jetzt konnte ich die einfach quasi beim Prüfungsamt einreichen und die stehen dann am Ende irgendwie mit auf dem Bachelorzeugnis. Ich habe das Gefühl, dass ich relativ viel Russisch gelernt habe, weil ich halt versucht habe, möglichst viel Russisch zu sprechen. und ich auf jeden Fall auch weiter versuchen werde, die Sprache weiter zu lernen. Und sonst habe ich mir so ein bisschen das Ziel gesetzt, dass in 6 Jahren ja WM in Russland ist. Also ich quasi bis 2018 so gut Russisch gelernt habe, dass ich dann da vor Ort sein kann, sei es jetzt als Tourist oder halt als Journalist.
Jan-Ole Niermann über sein Auslandssemester in St. Petersburg. Damit ein Auslandsstudium klappt, müssen vor allem die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Jan-Ole Niermann hatte ein Stipendium des DAAD, das ist der Deutsche Akademische Austauschdienst. Aber es gibt noch viel mehr Stellen, die Studenten unterstützen, wenn sie ins Ausland gehen möchten. Und zwar sowohl staatliche Einrichtungen als auch private Stiftungen. Die muss man aber erstmal alle kennen und auch einschätzen können, was dann am besten zu einem passt. Vanessa Dähn hat Infos über bekannte und weniger prominente Programme zusammengestellt.
Das Jahresstipendium des DAAD.
Der Deutsche Akademische Austauschdienst, kurz DAAD, unterstützt Studierende zum Beispiel mit einem Jahresstipendium. Es gilt weltweit und Studierende aller Fächer können sich bewerben. Die Chancen auf ein Stipendium steigen mit einem entsprechenden Notendurchschnitt im Studium. Den sollten Bewerber durch Leistungsnachweise belegen können.
Wer ein Jahresstipendium des DAAD bekommt,
kann nicht nur mit einem Reisekostenzuschuss, sondern auch mit einer monatlichen Rate rechnen, die sich unter anderem an den Lebenshaltungskosten des jeweiligen Gastlandes orientiert. In Luxemburg und den Niederlanden sind es zum Beispiel 650 Euro, in Japan 1200 Euro im Monat. Ob zusätzlich ein Beitrag zu den im Gastland erhobenen Studiengebühren geleistet wird, entscheidet der DAAD. Zuerst sollten Stipendiaten aber klären, ob die ausländische Hochschule die Gebühren nicht erstatten oder sogar komplett erlassen würde.
Außer einem Jahresstipendium gibt es noch viele andere Möglichkeiten,
über die unter anderem auch der Deutsche Akademische Austauschdienst informiert. Auf der Homepage des DAAD findet die Stipendiendatenbank passende finanzielle Förderprogramme. Einfach Fachrichtung, Zielland und den eigenen Status eingeben, also zum Beispiel Studierender oder Promovierter, und die Datenbank filtert verschiedene Stipendien heraus. Meistens sind auch sogenannte Gegenstipendien dabei. Das sind Programme des jeweiligen Ziellandes, die sich an ausländische Studierende richten. Auch die Bildungsabteilungen der Botschaften hierzulande informieren über solche Gegenstipendien in ihrer Heimat.
PROMOS, Programm zur Steigerung der Mobilität von deutschen Studierenden.
Seit 2010 können sich Studierende direkt bei ihrer Hochschule für PROMOS bewerben. Ein Stipendienprogramm des DAAD, das zum Beispiel Semesteraufenthalte, Praktika und Sprachkurse bis zu 6 Monaten unterstützt. Allerdings greift es nur in den Ländern bzw. an den Universitäten, die nicht bereits Erasmus-Partner sind.
Und zu guter Letzt gibt es noch viele gemeinnützige Stiftungen, die Studierende mit Fernweh fördern.
Eine Übersicht bietet die Homepage der Studienstiftung des deutschen Volkes. Diese kooperiert mit Stiftungen, die Bachelorabsolventen bei einem Aufbaustudium im Ausland unterstützen möchten. Meistens geht es dabei um bestimmte Fachrichtungen. Das Bucerius-Jura-Programm zum Beispiel ermöglicht besonders qualifizierten Juristen Forschungs- und Studienaufenthalte weltweit. Während das Haniel-Programm sich an Absolventen aller Fachrichtungen wendet, die sich für wirtschaftliche Fragen interessieren und eine internationale Karriere anstreben.
Ein Überblick über Fördermöglichkeiten für Studenten, die ins Ausland gehen möchten. Um das Auslandsstudium geht's heute eine Stunde lang in mein Studium. Und gleich sehen wir uns an, wie es eigentlich Studenten aus anderen Ländern geht, die zum Studium nach Deutschland kommen. Um das Auslandsstudium geht's heute in mein Studium. Ein Auslandssemester ist inzwischen ein Muss für Studenten, sagen Professoren immer wieder. Unternehmen legen auch viel Wert darauf, dass Studenten Erfahrungen in anderen Ländern machen, weil sie dann sehen, dass sich ihre Bewerber gut auf neue Bedingungen einstellen können und auch klarkommen, wenn sie irgendwo ganz auf sich alleine gestellt sind. Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen, gibt es viele. Die meisten gehen für ein oder zwei Semester. Andere gehen aber nach dem Abitur auch direkt in ein anderes Land und machen ihr ganzes Studium dort. Und wieder andere schreiben sich für binationale Studiengänge ein. Da studieren sie dann automatisch in zwei Ländern. Was Studenten da erleben, Julia Roche hat einen Franzosen getroffen, der deutsch-französisches Recht studiert.
Also das war ziemlich schwer am Anfang, wenn der AG-Leiter kommt und sagt direkt, ja, ihr müsst mich duzen, und wir sind immer gewöhnt, die Leute zu sitzen, und das war ein bisschen so manchmal ein bisschen kompliziert und wir waren ein bisschen blockiert.
Vincent Bourg studiert seit 2 Jahren in Köln. Der 21-jährige Franzose ist einer von etwa 25 Bachelorstudenten im Studiengang Deutsch-Französische Rechtswissenschaften. Dass es an einer deutschen Universität um einiges lockerer zugeht als in Frankreich, war eine Überraschung für ihn.
Alors, est-ce que vous avez tous l'arrêt Arcelor du Conseil d'État?
Das ist möglich zu trinken, das ist möglich, sich aufzustehen und draußen gehen auf Klo und danach wieder rein, einfach zu reden, zwischeneinander, Telefon. Ja, kann man sehen am ersten Blick, aber die Deutschen, die machen sowas, aber die passen echt auf, die anderen nicht zu stören.
Zwei Rechtssysteme in 4 Jahren, das ist das Ziel des Studiengangs. Deutsche und Franzosen studieren gemeinsam. Die ersten 4 Semester an der Universität Köln, die letzten 4 Semester an der Sorbonne in Paris. Zur Vorbereitung auf die Zeit in Paris gibt es schon in Köln ein Seminar auf Französisch. Am Ende sprechen die Studenten 2 Sprachen fließend. Sie sind von Köln nach Paris gezogen, haben verschiedene Kulturen kennengelernt und 2 Studienabschlüsse in der Tasche, einen deutschen und einen französischen.
Ich bin hier als deutscher Student und nicht als französischer Student im Austausch. Bei mir ist, dass ich mein Abitur in Freiburg geschrieben habe, in ein deutsch-französisches Gymnasium, und trotz keine deutsche Wurzel in meiner Familie habe ich mir für Deutschland interessiert, da ich meine, das ist gut, im Ausland zu gehen und erstmal zu entdecken und danach sich zu gewöhnen.
Vincent muss die gleichen Klausuren bestehen wie seine deutschen Kommilitonen. Jede Note zählt. Und das, obwohl Deutsch eine Fremdsprache für ihn ist. Den deutschen Studenten steht das in Frankreich noch bevor.
Es wird sicher auch viel von uns verlangt. Also in Köln hatte man so ein ruhiges Studium bisher, entspanntes. Und in Paris, denke ich, weiß nicht, ob es nur für die Deutschen oder auch für die Franzosen ganz anders wird, aber es ist viel Lernen, viel auswendig Lernen. Und vor allem, es gibt immer viel mehr Kontrollen im Jahr und nicht nur am Ende, wie das hier war.
Isabelle Bocan studiert gemeinsam mit Vincent. Ihren französischen Nachnamen hat sie vom Urgroßvater geerbt. 2-sprachig aufgewachsen ist sie nicht. Eine Klausur muss Isabelle in Köln noch schreiben. Dann packt sie für 2 Jahre ihre Koffer. Es geht vom Rhein an die Seine. Ein WG-Zimmer in Paris hat sie schon.
Also ich mag sehr gern die französische Lebensweise und die Sprache auch. Die Stadt ist super schön. Ich habe da mal ein Praktikum gemacht, und wie die Leute da auch eben lange abends draußen sitzen können, zumindest im Sommer, das ist irgendwie so ein anderes Lebensgefühl, auf das ich mich schon sehr freue.
Es gibt keine Pendant von Paris in Deutschland. Paris ist Paris. Es gibt Vorteile und Nachteile. Zum Beispiel die Masse, also Massephänomen, und die Leute sind immer gestresst und voll unangenehm. Aber ich weiß, dass in 6 Monaten würde ich sagen, wow, ich vermisse so Deutschland.
Isabelle hat andere Befürchtungen.
Ich habe auch einen Freund, ja, und das ist natürlich auch nicht so einfach. weil man gewohnt ist, in einer Stadt zu wohnen und sich immer sehen zu können. Aber der geht nach Valencia, also macht auch Erasmus. Es gibt billige Ryanair-Flüge, haben wir schon gecheckt.
Eine Fernbeziehung, eine neue Stadt, französisches Recht und das Auswendiglernen. Einen ersten Eindruck von dem, was die Studenten an der Sorbonne in Paris erwartet, bekommen sie im Kurs von Laurent de Châtre. Es geht um die Grundlagen der französischen Methodik, darum Gliederungen für französische Prüfungsaufgaben zu erstellen.
Die Methodologie ist insofern schwierig, denn es ist wirklich komplett anders in Frankreich und in Deutschland. In Deutschland, die Studenten machen nur Fälle. Also es ist sehr praxisorientiert in Frankreich. Es wird viel mehr Richtung Theorie orientiert. Also es ist nicht so, dass Struktur wichtiger als der Inhalt ist. Es ist nur, dass Struktur eigentlich eine Art Spiegel von dem Inhalt ist.
Dann viel Erfolg für Ihre Prüfung.
Das macht einem so ein bisschen Angst, dass man da in so etwas Ungewisses kommt. Denn hier in Köln hat man mittlerweile, finde ich, so einen Zustand gefunden, wo man weiß, das läuft schon. So wie ich lerne, ist es gut, das reicht immer aus. Und da fangen wir alle bei Null wieder an. Das ist immer ein bisschen spannend, sagen wir mal so.
Vincent hat diese Erfahrung schon gemacht. Auch wenn es manchmal nicht leicht war. Verzichten möchte er auf die Zeit in Deutschland nicht mehr.
Nach 2 Jahren würde ich sagen, ich habe mein deutsches Abitur geschrieben. Ja, ich fühlte mich ganz gut mit deutscher Sprache, war kein Problem. Und danach bin ich im Jura gekommen und habe gesagt, wow, ich habe eine neue Fremdsprache entdeckt. Also das ist ja viel, viel Arbeit, aber das lohnt sich, würde ich sagen.
Eine Zeit in einem fremden Land zu verbringen, ist viel Arbeit, sagt dieser Student. Viel Arbeit ist es auch, den Auslandsaufenthalt überhaupt zu planen. Und damit sollte man schon früh beginnen, das sagt Frau Geschick vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Mein Kollege Martin Krebers hat in dieser Woche hier in D-Radio Wissen mit ihr gesprochen und hat sie gefragt, ob es mit kurzfristiger Planung auch klappen kann oder ob man sich auf jeden Fall ein paar Monate Zeit nehmen sollte.
Auf alle Fälle empfehlen wir immer, und es ist zu empfehlen, dass man von langer oder längerer Hand planen sollte, denn es muss ja geschaut werden, wo will ich hin, wenn ich im Ausland studieren möchte, was beabsichtigt ist, wie sind die dortigen Bedingungen, muss ich Visum beantragen, wie sind die Studienstrukturen vor Ort, und all dies braucht Zeit, und wir sagen in aller Regel 12 bis 18 Monate Vorlaufzeit ist der Idealfall. Es kann durchaus einmal kürzere Zeit in Anspruch nehmen, aber in aller Regel sollte man das von langer Hand vorbereiten.
Okay, also ein Jahr vorher, was ist dann der erste Schritt?
Das hängt ganz davon ab, in welches Land man gehen möchte, wo man studieren möchte. Ich würde mich in allererster Linie natürlich mal über die Lebensumstände, Lebenshaltungskosten vor Ort, fallen Studiengebühren und so weiter informieren, natürlich über das System an der dortigen Hochschule. Welche Scheine kann ich machen, muss ich machen, ist das kompatibel mit den Anforderungen meines Studiengangs, den ich in Deutschland studiere. Wohnraumbeschaffung ist immer ein Problem, und da empfiehlt es sich, mit Kommilitonen zu sprechen, die schon einmal im Ausland waren. Natürlich dann in diesem Fall in dem Land, das man avisiert.
Sie sprachen jetzt vom Studiensystem, von der Wohnung, die ich mir dann suchen muss. Wie finde ich denn die Hochschule, die mich aufnimmt?
Als erstes würde ich einmal schon das erwähnte Akademische Auslandsamt meiner Hochschule aufsuchen und dort oder beim Studiengangsleiter fragen, mit welchen Hochschulen die eigene Hochschule oder vielleicht sogar der eigene Studiengang kooperiert. Dann zeigt es sich oftmals, dass dadurch ein Studiengebührenerlass möglich ist, was ja mitunter auch sehr zu Buche schlagen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kann ich nur empfehlen, unsere Homepage. Hier gibt es im Bereich der Infos für Deutsche und Studierende im Ausland die Möglichkeit, über die Studienfachsuche auch die jeweils passende Hochschule im Ausland zu finden, die das Studienfach anbietet, was man selber studiert.
Wie lange dauert denn so ein Auslandsstudium in der Regel? Verschwindet man für ein Semester oder besser für 2?
Das sind natürlich die Geschmäcker, möchte ich sagen, unterschiedlich. Es gibt da ganz unterschiedliche Aufenthalte. Es kann durchaus auch schon mal kürzer sein für einen Sprachkursaufenthalt von 2 bis 3 Wochen und dann bis zu einem Jahr, wenn Sie mit der Förderung des DRD rausgehen wollen. Es gibt natürlich Leute, die bleiben auch noch länger und finanzieren das aus eigener Tasche oder haben dann vorher einen Verlängerungsantrag beispielsweise beim DRD gestellt. Im Schnitt ist es so, dass die Leute bis zu 6 Monaten im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes, studienbezogenen Auslandaufenthaltes, ins Ausland gehen und studieren.
Nun kann es im Ausland so sein, dass es durchaus etwas teurer ist, als in Deutschland zu studieren. Mhm. Wer hilft denn, diese Kosten zu tragen? Muss ich das komplett aus eigener Tasche tun oder gibt es spezielle Stipendien für spezielle Länder?
Also der DRD beispielsweise bietet Stipendien für alle Länder in allen Fachrichtungen dieser Welt an. Und wenn wir jetzt hier einmal beispielsweise die USA in den Fokus nehmen, ja, dann zahlt der DRD eine ländertypische Stipendienrate, die monatlich bis zu 925 Euro derzeit geht. Die Stipendienraten, die monatlichen, werden in regelmäßigen Abständen in größeren angepasst. Dann zahlt der DRD einen einmaligen Reisekostenzuschuss in Form einer Pauschale. Auch dieser Zuschuss ist länderspezifisch und wir übernehmen die Kosten für Unfall- und Privathaftpflicht. Auch ein Posten, der mit Sicherheit nicht zu unterschätzen ist, wenn man im Ausland einmal krank werden sollte, kann das sehr teuer werden.
Sie haben das früher ja selbst gemacht. Sie haben nicht in Rom oder London studiert. Damit haben Sie sich nicht zufrieden gegeben. Für Frauke Schick konnte es nicht weit genug weggehen. Sie waren nämlich in Indonesien. Was war das für eine Zeit?
Das war eine sehr aufregende, eine sehr spannende und eine sehr herausfordernde Zeit. Ich selbst war von Januar 1996 bis Mai 2001 in Jakarta, in der Hauptstadt, für den Arbeitgeber, für den DRD an der Außenstelle beschäftigt. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass ich dort mich selber am allerbesten kennengelernt habe. Man ist tagtäglich mit neuen Herausforderungen, gerade zu Beginn und das im ersten Jahr befasst. Und hat sich doch ganz neuen Herausforderungen zu stellen. Das ist aber auch absolut reizvoll, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und ich möchte sie keinesfalls missen.
Hätten Sie diese Erfahrung auch gemacht, wenn Sie in Den Haag studiert hätten?
Zweifelsohne nicht. Das wäre sicherlich ganz anders gewesen, denn das ist ein europäisches Ausland. Und in Asien ist nun mal wirklich alles anders. Angefangen vom Straßenverkehr, das ist links, bis über die Essgewohnheiten und natürlich auch im Umgang mit den Menschen vor Ort ist einfach alles anders. Und das ist in einem europäischen Land eben nicht so extrem. Es erleichtert von daher durchaus den Auslandsaufenthalt, wenn man ins europäische Ausland geht.
Aber Sie sagen Mut zur Ferne.
Mut zur Ferne ganz unbedingt. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, es ist ein ganz wichtiger Faktor und Baustein für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung und kann durchaus auch als Pluspunkt gewertet werden bei einer späteren Bewerbung. Und wenn ein potenzieller Arbeitgeber sieht, oh, der oder die hat sich mal für ein exotischeres Land, Japan, Russland oder auch Indonesien interessiert und war dort eine Zeit, dann klingelt's eigentlich auch und dann heißt es, hat versucht und hat sich durchgebissen im Ausland und das nicht nur für 2 Wochen im Urlaub, sondern auch durchaus über längere Zeit. Und das zeigt dann eigentlich einem potenziellen Arbeitgeber, so würde ich das jedenfalls sehen, dass da ein Mensch mir gegenüber sitzt, der oder die mit Herausforderungen umgehen kann.
Also Studenten dürfen ruhig Mut bei der Auswahl ihres Studienortes im Ausland beweisen. Das waren Informationen zur Planung von Frauke Schick vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Alles gibt's auch nochmal zum Nachhören auf unserer Homepage dradiowissen.de. In mein Studium geht es heute um das Fernweh. Wir sprechen aber auch jede Woche über ein anderes Thema aus der Hochschullandschaft. Und letzte Woche, da ging es in der Sendung um Arbeiterkinder und wie ihr Weg an die Hochschule gelingt. Denn sie entscheiden sich viel seltener für ein Studium als Kinder, deren Eltern ebenfalls studiert haben. Christine Gerber, Mentorin bei arbeiterkind.de, hat mit uns über ihre Erfahrungen gesprochen und auch darüber, wie sie selbst mit dem Thema umgegangen ist.
Ich dachte vorher immer, wenn ich erst in der Uni bin, dann läuft das alles, weil Medizin ja einen sehr hohen NC hat und es recht schwierig ist, da reinzukommen, dachte ich, wenn ich erst mal drin bin, dann klappt das alles. Und dann war ich da und habe gemerkt, oh mein Gott, das ist ganz anders. Ich habe mir vorher gar nicht wirklich eine Vorstellung davon gemacht, was eigentlich Universität bedeutet. Ich wusste, okay, da ist ein Unterschied zu Fachhochschulen, aber wie das da abläuft, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt und war auch so gerade in den ersten paar Semestern total überfordert.
Die Mentoren von arbeiterkind.de setzen sich dafür ein, dass Kinder aus Arbeiterfamilien schon früh Informationen über die Uni bekommen und auch die Scheu verlieren, sich für einen Studienplatz zu bewerben. Sie sagt es aber, wenn man dann an der Uni ist, dann muss die Beratung weitergehen. Und wir haben uns weiter mit dem Thema beschäftigt und haben in Münster ein Referat gefunden für finanziell und kulturell benachteiligte Studierende. Nach eigener Aussage handelt es sich um die einzige bildungspolitische Selbstvertretung von Arbeiterkindern an Hochschulen. Die Studenten, die sich da engagieren, bieten Beratungsgespräche an und setzen sich auch dafür ein, dass sich die Strukturen an der Hochschule so verändern, dass es nicht zu einer Benachteiligung kommt, wenn man eben einen anderen Bildungshintergrund mitbringt. Mit zwei der Referenten, mit Thomas Brink und Richard Dietrich, habe ich schon vor der Sendung gesprochen. Die beiden haben erstmal erzählt, warum ihnen das Thema so wichtig ist, und zwar, weil sie selbst aus Arbeiterfamilien stammen, sagt Richard Dietrich.
Hinzu kommt bei mir, dass meine Eltern noch aus der ehemaligen UdSSR 1990 nach Deutschland kamen. Das ist nämlich häufig auch ein Faktor, dass ganz viele Leute noch den Migrationshintergrund zu dem nicht akademischen Hintergrund haben. Und deren Eltern, wie bei mir, ich hatte jetzt nur eine alleinerziehende Mutter, die musste arbeiten. Ich konnte keine Hilfestellung bei Hausaufgaben bekommen und auch keine Sprachhilfe. Meine Mutter hatte nicht Französisch und Englisch an der Schule und dann ist man sehr stark allein gelassen. Und mein Weg führte dann erst über eine Sonderschule, über eine Hauptschule bis übers Gymnasium, was sehr schwer war, vor allem, weil man auch irgendwo ausgegrenzt wurde, weil man nicht diesem bürgerlichen Milieu angehörte, weil die Eltern nicht mit einem in Urlaub gefahren sind, weil man keine Markenklamotten hatte, führte das dann dazu, dass man es deutlich schwerer hatte und auch viele Leute, die auch ähnlich wie ich mit mir zur Schule gegangen sind und einen solchen Hintergrund hatten, haben es dann nicht geschafft, obwohl sie das Potenzial hatten.
Das heißt, du meinst, das Potenzial wird einfach dann auch nicht erkannt und es sind Vorurteile da, wenn man schon gewisse Eckdaten aus der Biografie hört.
Definitiv. Ich denke auch die Sprache. Wie drücke ich mich aus, wenn ich aus einem bürgerlichen Haushalt komme, wo sehr viel Vokabular benutzt wird, was auf Bildungshintergrund zurückzuführen ist, dann geben die Lehrer den Aussagen, wie inhalts- und gehaltsvoll sie jetzt auch sind im Unterricht, eine ganz andere Bewertung. Während man dann vielleicht mit einem simpleren Satzbau oder vielleicht mit einem Akzent, dass man dann nicht ernst genommen wird oder nicht die Leistung angerechnet bekommt, die eigentlich rein objektiv einem geben würde. Man wird also auch von der Lehrerbewertung, die meisten Lehrer kommen ja selbst aus dem akademischen Milieu, heruntergestuft.
Ist das denn dann in der Hochschule auch so? Setzt sich das fort oder ist das dann nochmal was anderes, weil man dann nochmal von Null startet und vielleicht der Hintergrund auch gar nicht mehr so wichtig ist?
Ja, also ich kann da etwas zu sagen, denn ich bin halt nicht auf ein Gymnasium gegangen, sondern ich habe nach meinem Fachabitur eine Fachhochschule besucht und da war es eben so, dass es sich dort sehr stark aufgespalten hat. Da waren einmal die mit der Berufsausbildung und einmal die aus einem eher bürgerlichen Haushalt mit dem Abitur. Und dort war es eben so, dass die Abiturienten ganz andere bürgerliche Kulturtechniken darüber verfügten und sich erhaben fühlten über diejenigen, die eben eine Berufsausbildung hatten und im Grunde eben genauso lange gelernt haben, nur eben etwas anderes. Und das kann ich eben bestätigen, dass es dort halt eben auch unter den Studierenden zu so einer Ausgrenzung kommt. Und man muss dann eben auch sagen, dass es bei der Vergabe zum Beispiel von hilfswissenschaftlichen Stellen oder bei Doktorstellen, da ist es ganz, ganz schwierig, dort ranzukommen, wenn man eben aus einem anderen sozialen Milieu kommt. Der Professor kann sich eben nicht so wiedererkennen aufgrund des sozialen Habituses in den Studierenden und
dann ist es schwierig, da mitzuhalten sozusagen.
Genau, ich glaube, eine Studie kam raus von 400 wissenschaftlichen Mitarbeitern, von Dozenten waren nur 17 aus dem nicht-akademischen Milieu. Und wenn man das mit der Gesamtgesellschaft vergleicht, dann sieht man ja eklatant, wer hier bevorzugt wird oder wer ausgegrenzt wird.
Jetzt habt ihr an der Uni Münster das Referat für finanziell und kulturell benachteiligte Studierende. Also ihr richtet euch also genau an Leute, die eine Biografie haben, die nicht-akademisch geprägt ist. Stoßt ihr denn da auf offene Ohren?
Ja, also das würde ich schon sagen. Also wir haben ja unser regelmäßiges Treffen angeboten und dort wird natürlich klar, dass es immer wieder die gleichen Probleme sind, die dort auftauchen und dass das eben kein Einzelschicksal ist. Und Leute kommen eben sehr oft zu uns, wenn es geknallt hat, wenn die finanziellen Probleme auf einmal da sind und nicht mehr alleine zu bewältigen sind. Und dann können wir ihnen auch konkret eine Hilfestellung anbieten. Zum Beispiel können wir dann auch sie darauf hinweisen, dass es an unserem AStA ein zinsloses Darlehen in Höhe von 500 Euro gibt, was sehr unbürokratisch zu bekommen ist.
Aber ihr wollt ja auch strukturell was verändern. Also sprecht ihr auch mit der Unileitung oder mit anderen Stellen? Also gibt es da auch Gespräche und auch die Bereitschaft, was daran zu ändern?
Ja, also das ist uns natürlich sehr wichtig. Also wir sind der Auffassung, dass nicht die Arbeiterkinder, dass mit denen nicht irgendetwas falsch ist. Also mit denen ist alles in Ordnung. Wir sind der Auffassung, dass es die Strukturen an der Hochschule und in unserem Bildungssystem vor allem sind. Und deswegen sind wir natürlich im Gespräch auch mit der Gleichstellungskommission unserer Universität, des Fachbereichs der Erziehungswissenschaften und versuchen dort einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und wir haben diese Gespräche aufgenommen. Wir werden uns noch nach den Semesterferien mit dieser Gleichstellungskommission treffen und ihnen unsere Forderungen eben auf den Tisch knallen. Und das sind eben solche Dinge, wie ich das gerade schon gesagt habe, dass eben die Vergabe von Doktorstellen objektiver erfolgen muss oder zum Beispiel, dass Dozenten etwas mehr didaktisch geschult werden müssen, dass sie sensibel sind für soziokulturelle Unterschiede, dass es Studierende gibt mit unterschiedlichen Lerninteressen. Also jemand aus einer Arbeiterfamilie, der hat eine ganz anderes Interesse an ganz anderen Inhalten. Er artikuliert sich vielleicht anders und dafür muss eine Sensibilität geschult werden. Und solche Forderungen werden wir dann stellen.
Ich glaube, das ist halt auch schwierig, weil da wahrscheinlich viel unbewusst auch abläuft, oder?
Ja, also ich würde sagen, das läuft wirklich unbewusst ab. Also ich möchte hier niemanden irgendwie anklagen, dass er hier sozial selektiert. Das ist etwas Unbewusstes. Das ist eben dieses sich wiedererkennen in dem Ähnlichen, in demjenigen, der aus der gleichen sozialen Schicht kommt, kann dieser Dozent sich dann vielleicht eher wiedererkennen und bewertet ihn dann vielleicht besser. Das macht er alles unbewusst. Das geschieht nicht bewusst, würde ich sagen.
Das heißt aber, wir haben aber noch wahrscheinlich einen langen Prozess vor uns, ne? Also es fängt dann wahrscheinlich damit an, wenn Leute stärker in die Wissenschaft gehen, die eben die Erfahrung
Erfahrungen auch gemacht haben oder vielleicht aus nicht akademischen Haushalten kommen. Ne? Also wenn das einfach mehr werden. Also es ist wahrscheinlich einfach die Langfristigkeit, die dann gefragt ist, oder?
Viele Leute, die aus Arbeiterhaushalten kommen oder deren Eltern Migranten waren, die wollen jetzt nicht unbedingt direkt zu Anfang sagen, ja, ich fühle mich diskriminiert, ich brauche Hilfe, sondern man hat natürlich die Erfahrung gemacht, man wird irgendwo ausgegrenzt, man muss mehr Leistung bringen, um gleiche Noten zu bekommen. Und viele versuchen sich dann eher sogar ihren Hintergrund zu kaschieren und trauen sich auch gar nicht, da jetzt offen drüber zu reden. Wir müssen es schaffen, dass diese Einzelpersonen das Gefühl haben, dass es nicht an ihnen liegt, sondern dass es ein gesellschaftliches, strukturelles Problem ist. Und ich sehe das Ganze irgendwo als Emanzipationskampf. Natürlich, wenn man nicht so viele Professoren an der Universität hat, wenn nicht so viele Ärzte aus dem Milieu aufgestiegen sind, wenn wir kaum Politiker haben, muss man sich angucken, was haben die für einen Bildungslauf? Die sind auf Elite-Universitäten gewesen, großteils. Natürlich sprechen die nicht diese Probleme an. Ob bewusst oder unterbewusst sehen sie diese Probleme auch gar nicht. Und deshalb wird es ein langfristiger Prozess sein, dieses Bewusstsein nicht nur bei den Leuten, die erstmal den Arbeiterhintergrund haben, sondern auch für die Leute, die ihn nicht haben, sie dafür zu sensibilisieren.
Das Referat für finanziell und kulturell benachteiligte Studierende an der Uni Münster setzt sich dafür ein, dass sich die strukturellen Bedingungen für Arbeiterkinder an Hochschulen verbessern. Gesprochen habe ich darüber mit Thomas Brink und Richard Dietrich. In meinem Studium dreht sich heute alles um das Auslandsstudium. Mehr als 110.000 deutsche Studenten schreiben sich jedes Jahr in einer ausländischen Hochschule ein. Im Gegenzug kommen rund 180.000 ausländische Studenten nach Deutschland. Und ein Karriere-Turbo soll das Auslandssemester ja sein. Ob das stimmt, Julia Rosch hat sich umgehört.
Welche Kompetenzen erwerbe ich bei einem Auslandsstudium?
Martina Schmidt, Leiterin des Central Recruitments der Ford Motor Company in Köln.
Uns geht es eigentlich darum, dass der Bewerber zeigt, dass er sich auch in einem fremden Umfeld und gegebenenfalls in einer fremden Kultur zurechtfinden kann, auch auf eigenen Beinen steht und einfach seinen Horizont dadurch erweitert hat, dass er eben eine signifikante Zeit im Ausland verbracht hat.
Josef Albers, Diplompsychologe, Studienberater und Gründer von Kernfindung.
Ich spüre bei vielen eine deutlich größere Offenheit gegenüber neuen Kulturen, gegenüber anderen Menschen. Viele bringen eine neue Perspektive mit, auch auf ihr Studium hier. Mit Selbstständigkeit, Flexibilität, Unabhängigkeit und natürlich auch Selbstvertrauen.
Wie integriere ich den Auslandsaufenthalt im Lebenslauf?
Martina Schmidt.
Auslandsaufenthalt ist sicherlich nicht der Urlaub. Wir erwarten schon, dass das mit einer Tätigkeit in der Regel verknüpft ist. Das kann auch ein Intensivsprachkurs sein. Ein Praktikum im Ausland zeigt natürlich auch, dass man sich mit einem Unternehmen auseinandergesetzt hat.
Josef Albers.
Also erstmal finde ich sehr problematisch, wenn man versucht, schon in den jungen Jahren seinen Lebenslauf zu designen. Ich halte es für völlig Quatsch, so strategisch daran zu gehen. Denn egal, was Sie machen, durch den Bachelorabschluss sind Sie ja maximal 22, 23 Jahre, wenn Sie fertig werden. Ob Sie dann noch ein halbes Jahr im Ausland waren oder ein Jahr, spielt eigentlich keine Rolle mehr für den Arbeitsmarkt.
Welche Rolle spielt der Auslandsaufenthalt für die berufliche Zukunft?
Josef Albers.
Die einen sagen, ich will etwas machen, was mir möglichst dient, meinem Lebenslauf dient und natürlich auch meinem beruflichen Fortkommen, und gehen dann in ein Land, dessen Sprache sie schon sprechen. Dann gibt es natürlich andere, die eher durch Abenteuerlust motiviert sind, die sagen, hey, warum nicht mal Ghana, warum nicht Russland?
Martina Schmidt.
Bei gleicher Qualifikation ist das natürlich schon so, dass wir dann auch gerne uns primär den angucken, der eben dieses Auslandsstudium oder einen Auslandsaufenthalt hat.
Also ein klarer Pluspunkt für Leute mit Auslandserfahrung. Manchmal gibt es aber auch Berufe, die ohne Auslandserfahrung gar nicht funktionieren, so wie der von Silke Rauscher. Sie arbeitet bei der Austauschorganisation IFU, die Schülern Gastfamilien organisiert und ihnen bei der Planung eines Auslandsjahres hilft. Und dabei kann sie aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Sie war während ihrer Schulzeit ein Jahr in Argentinien, später dann im Studium in Slowenien. Dazu kommt ein Praktikum in den USA und ein Job in Botswana. Katharina Mild hat Silke Rauscher an ihrem Arbeitsplatz getroffen.
Ja, hier spricht Silke Rauscher von YFU. Ich wollte mit dir ganz kurz über die Anreise deiner Schüler sprechen.
Silke Rauscher sitzt an ihrem Schreibtisch, vor ihr ein aufgeschlagener Ordner mit jeder Menge Flugdaten, an ihrem Ohr ein Headset. Am anderen Ende der Leitung ist ein ehrenamtlicher Helfer, der einige Austauschschüler am Flughafen in Empfang nehmen soll. Denn in wenigen Wochen werden in Deutschland mehrere hundert Schüler aus der ganzen Welt erwartet, um hier ein Schuljahr zu verbringen. Silke Rauscher kümmert sich darum, dass bei der Anreise alles glatt läuft und die Schüler gut aufgenommen werden. Um die Eingewöhnung im fremden Land zu erleichtern, bietet YFU den Schülern auch einen Orientierungs- und Sprachkurs.
Also alle Austauschschüler, die nach Deutschland kommen und noch keine guten Deutschkenntnisse haben, wenn sie hier ankommen, besuchen am Anfang des Jahres einen 3- bis 4-wöchigen Orientierungs- und Sprachkurs, wo sie grundsätzliche Dinge über den Alltag in Deutschland, kulturelle Unterschiede, Kommunikation in einer fremden Kultur lernen, aber auch gleichzeitig halt einen Intensivdeutschkurs besuchen. Die Kurse werden organisiert von ehrenamtlichen Mitarbeitern, welche ich vorbereite für die Aufgabe und dann auch betreue während der Organisation. Andererseits stelle ich auch die Lehrer ein, die die Kurse dann unterrichten.
Die meiste Zeit des Tages sitzt Silke Rauscher dafür, so wie jetzt, an ihrem Schreibtisch und koordiniert.
Normalerweise verbringe ich meinen Tag damit, viel zu telefonieren. Einerseits mit den ehrenamtlichen Organisatoren der Kurse, andererseits mit Lehrern, die Fragen haben zu Material oder Interesse haben, sich zu bewerben oder die logistische Rückfragen haben. Ich beantworte sehr viele E-Mails, die eben auch solche Fragen beinhalten. Absprachen mit Partnerorganisationen über Anreise zum Beispiel. Also zu bestimmten Zeiten ist es dann auch noch anders. Zum Beispiel, wenn die Schüler den Gastfamilien zugeordnet werden, dann verbringe ich auch mal tagelang Schülerakten und Familienunterlagen nebeneinander zu legen und zu gucken, was passt und wen kann man zusammenschieben. Welcher Austauschschüler kann zu welcher Familie gehen zum Beispiel. Dann bin ich auch mal tagelang nicht am Schreibtisch.
Der einzige Wermutstropfen für Silke Rauscher ist, dass sie in ihrem Job insgesamt nur sehr wenig mit den Austauschschülern selbst in Kontakt kommt. Deshalb arbeitet sie, wie bereits während ihres Studiums, weiterhin auch ehrenamtlich für YFU und betreut dabei Seminare und Treffen von Austauschschülern.
Das ist was ich trotzdem irgendwie noch brauche, weil das ist, worüber ich hierher gekommen bin und was mir auch am meisten Spaß macht und worin ich den Sinn unserer Arbeit sehe. Und deswegen mache ich das trotzdem noch ehrenamtlich weiter, auch wenn das nicht zu meiner Aufgabe hier gehört.
Und von den Erfahrungen aus ihrer Arbeit mit den Austauschschülern profitiert sie in ihrem Job auf jeden Fall. Ebenso wie von ihren eigenen Auslandserfahrungen.
Für mich ist zum Beispiel besonders wichtig zu verstehen, wie es Austauschschülern so gehen kann während des Jahres. Und das ist ja nicht nur meine eigene Erfahrung, also wie es mir selber ging während meines Jahres, sondern auch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, als ich ehrenamtlich gearbeitet habe. Und die vielen verschiedenen Situationen, die ich gesehen habe, wie Austauschschüler auf bestimmte Situationen reagieren und wie sie damit umgehen, was ihnen schwerfällt, was ihnen leichtfällt, was ihnen Spaß macht. weil das einfach zu unserem Arbeitsalltag gehört. Damit umzugehen, wenn Schüler Probleme haben oder bestimmte Konflikte in ihren Gastfamilien oder in der Schule oder beim Deutschlernen, dass man versteht, woher sie kommen.
Silke Rauscher berät Schüler, die ins Ausland gehen wollen. Viele Schüler und Studenten träumen ja davon, Zeit in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent zu verbringen. Wer weg war, berichtet auch immer wieder, wie viel das gebracht hat. Ob der Auslandsaufenthalt aber ein Muss ist, das wollten wir von euch auch bei Google Plus wissen. Einige meinen, absolut braucht man unbedingt. Andere sagen, totaler Quatsch, die Leute, die machen ja eh nur Party. D-Radio Wissen-Autorin Julia Rösch hat sich die Diskussion mal angesehen und darüber diese Woche mit Manuel Unger gesprochen. Er hat sie erstmal nach ihren eigenen Erfahrungen gefragt.
Ja, ich habe selber 1,5 Jahre in Lyon in Frankreich studiert. Das war ein binationaler Studiengang. Das heißt, ich habe die Hälfte in Deutschland absolviert, in Weimar, die andere Hälfte in Frankreich. Und viele der Erfahrungen, die ich gemacht habe, decken sich natürlich mit dem, was die Studenten während meiner Recherche erzählt haben. Man lernt sich da besser kennen selbst, macht Erfahrungen, die einen ziemlich lange prägen im Leben. Lernt natürlich auch eine neue Sprache viel besser, als man das je könnte, wenn man nur Sprachkurse in Deutschland besuchen würde. Und muss sich eben auch an der Uni in einem anderen Land zurechtfinden. Und das war auch in Frankreich, was ja gar nicht so weit weg ist, schon so ein bisschen Kulturschock manchmal für mich. Also gab es viel Frontalunterricht, wenig Interaktion, sehr brave Studenten. Alle haben immer ganz fleißig mitgeschrieben. Und man musste sehr, sehr viel auswendig lernen. Das war mir so nicht bekannt hier.
Wir haben aber auch die Hörer von D-Radio Wissen mit einbezogen und haben auch sie gebeten, über ihre Erfahrungen zu berichten, die man während des Studiums im Ausland machen kann. Auf Google Plus wurde ziemlich viel diskutiert.
Ja, genau. Also wir haben das Thema da am Dienstag gepostet und dann haben die Nutzer sich eben so über den Sinn und Unsinn vom Studieren im Ausland ausgelassen und darüber gesprochen. Die Meinungen gehen da ziemlich weit auseinander. Christian Kaden hat zum Beispiel geschrieben, beim Selbstbewusstsein habe ich so meine Zweifel, ob das wirklich von einem Auslandsaufenthalt profitiert. Kann sein, muss aber nicht. Da habe ich auch schon das Gegenteil erlebt. Was ein Auslandsaufenthalt auf jeden Fall mitbringt, ist ein reichhaltiger Erfahrungsschatz. Den zumindest möchte ich nicht mehr missen.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch ins Ausland zu gehen, mal abgesehen von einem Auslandsstudium?
Was man noch machen kann, ist Praktika im Ausland. Das ist dann ein kürzerer Zeitraum. Und dazu habe ich auch im Zuge meiner Recherche mit dem Diplompsychologen und Coach Josef Albers gesprochen. Und der hat mir gesagt, dass man am besten sogar noch vor dem Studium, direkt nach dem Abi, mal ins Ausland gehen sollte.
Ich denke, dass zwischen Abitur und dem Beginn des Studiums auf jeden Fall eine gute Zeit ist, zum Beispiel ein Au-pair-Jahr zu machen. Oder einen Work-and-Travel-Aufenthalt. Vielleicht kann man sogar ein Praktikum vor Ort schon machen. Ja, also das kann man verbinden, die Lust am Reisen, die Lust am Ausland verbinden mit einem Praktikum.
Kann man das überhaupt verbinden, im Ausland studieren und gleichzeitig Land und Leute entdecken, also wirklich rumreisen?
Ich glaube, man muss sich entscheiden. Also Reisen kostet Zeit, Studieren kostet Zeit und das eine geht dann eben auf den Kosten des anderen. Und auch darüber wurde eben dann viel bei Google Plus diskutiert. Da hat zum Beispiel Sebastian Gaul gesagt, die Wahl des Studienfachs ist wichtiger als der Auslandsaufenthalt. Und Maximilian Renz, der hat gesagt, so ein Auslandssemester, das bringt fachlich erstmal überhaupt nichts. Das sei eine ziemlich blöde Auffassung. Im Grunde ist ein Auslandssemester während des Studiums meist nur eins, ein Partysemester, sagt er.
Naja, ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste. Außerdem, das legt ja der ein oder andere ja auch gerne nämlich mal zu Hause ein, nämlich dieses Partysemester. Aber wie ist denn wirklich diese Diskussion dann ausgegangen? Also verbringen Austauschstudenten tatsächlich mehr Zeit in der Kneipe als im Hörsaal?
Naja, als ich im Ausland war, habe ich auch manchmal gedacht, die Erasmus-Studenten, die würden viel weniger arbeiten, als ich das getan habe. Vielleicht war das auch nur die Herablassung meinerseits. Johannes Thiemer hat dazu bei Google Plus geschrieben, dass selbst bei denen, die es zu einem Partysemester machen, bringt ein Auslandssemester in aller Regel viel, nämlich eine gewisse Sensibilität und Kompetenz in interkulturellen Dingen. So oder so muss man es meist unter unproduktive Zeit verbuchen, was den Studienfortschritt angeht. Trotzdem sollte das kein Argument gegen Auslandsaufenthalte sein. Und der Lars Greiling rät zum Beispiel, dass Menschen, die sich wirklich darauf vorbereiten, die Kurse vorher mit der Uni absprechen und diese dann auch erfüllen, das sei eine sehr gute Sache.
Was ist deine Meinung dazu?
Na, ich habe es eben schon kurz angedeutet. Ich habe selbst so einen binationalen Studiengang gemacht. Das heißt, man hatte da schon ziemlich viel Druck. Man musste alle Prüfungen bestehen, auch möglichst gut, was gar nicht so einfach war. wenn man nicht so gut auswendig lernen konnte zum Beispiel. Und weil eben diese Ergebnisse am Ende alle gezählt haben für die Abschlussnote. Andere Austauschstudenten haben den Druck wahrscheinlich nicht so in der Art. Das heißt aber nicht, dass die jetzt weniger lernen vor Ort.
Druck ist aber manchmal ja auch gut, ne?
Druck ist manchmal gut und vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, wenn man zum Beispiel Medizin studiert, hat man ein ziemlich heftiges Studium, wenn man dann im Ausland ist und man mal so ein bisschen mehr Zeit für sich hat. Mhm. Und dazu hat der Coach Josef Albers auch noch etwas gesagt, was ich hier gerne abspielen würde.
Wenn jemand sagt, er möchte sich diese Auszeit gönnen und Party gehört auch dazu und es wird finanziert, warum soll man das nicht einfach mal mitmachen, wenn es ein begrenzter Zeitraum ist? Es sei denn, man will unbedingt mit 22,5 sagen, oh, ich habe alles in Bestzeit durchgezogen und jetzt mache ich sofort den Master oder versuche irgendwo einzusteigen.
Ja, ich denke, dass es vor allem der Mut ist, der dazu gehört, sich überhaupt für diesen Weg zu entscheiden, ins Ausland zu gehen. Wenn man für sein Studium den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen will, würde ich empfehlen, dass man vielleicht sich vorher wirklich informiert, welche Kurse man im Ausland belegt, dass man vorher sich kritisch überlegt, welche Universität man dort besuchen will und auch klar macht vorher, ob man die Prüfungsergebnisse hier in Deutschland anerkennen lassen kann. Und natürlich ist es sinnvoll, wenn man zum Beispiel ein Erasmus-Semester macht, dass man vielleicht die Sprache des Ziellandes schon ein wenig beherrscht, weil dann versteht man natürlich eindeutig mehr in den Vorlesungen und Seminaren.
Welche Vorteile hat man denn davon dann beim Berufseinstieg?
Ich glaube, dass es heute schon so ist, dass die meisten Unternehmen Wert darauf legen, dass Bewerber Auslandsaufenthalte vorweisen können, dass sie Fremdsprachen beherrschen. Die wollen natürlich nicht, dass jeder Urlaub, jeder Kurzaufenthalt im Lebenslauf irgendwie als Auslandsaufenthalt angegeben wird. Das machen bestimmt auch manche.
3 Wochen Arenal, ich spreche Spanisch, ne?
Genau, interkulturelle Erfahrung. Das heißt aber nicht, dass man jetzt zum Beispiel Bewerber, die sich eher von Abenteuerlust und Reiselust treiben lassen, dass die keine Chance hätten bei Bewerbungen. Darüber habe ich mit einer Personalerin von Ford gesprochen, Martina Schmidt.
Es kann aber durchaus auch sein, wenn jemand eben sagt, ich bin ein Jahr durch die Welt gereist und habe mich überall zurechtgefunden. Ja, habe mir da vielleicht irgendwie einen Job gesucht, wo ich gerade war, bin dann weitergezogen. Also das ist durchaus ja auch ein Aspekt, der auf eine gewisse Selbstständigkeit und Weltoffenheit hindeutet. Zielgerichtet ist erstmal der erste Ansatz, aber es kommt eben dann auch darauf an, wie man es begründet.
Genau, und von dem her würde ich jedem Studenten raten, einmal längere Zeit ins Ausland zu gehen. Ich denke, es gibt keinen besseren Moment im Leben dazu als das Studium. Und für diejenigen, die sagen, es ist mir aber zu teuer, ich kann mir das nicht leisten, meine Eltern würden mich dabei nicht unterstützen finanziell. Es gibt unendlich viele Fördermöglichkeiten, über die wir hier auch im Programm bei D-Radio Wissen berichtet haben. Und ich glaube, dass es am Ende sogar ziemlich wahrscheinlich ist, dass man so ein Stipendium bekommen würde für eine kurze Zeit im Ausland.
Also du hast deine Zeit in Frankreich verbracht, deshalb gehe ich mal davon aus, dass dein persönliches Fazit sehr positiv ausfällt. Was kannst du anderen empfehlen?
Ja, also ich war in Frankreich, das ist jetzt erstmal nicht so exotisch. Ich glaube, wenn ich heute nochmal studieren würde, würde ich mir vielleicht ein etwas abgelegeneres Ziel sogar aussuchen. Also vielleicht Asien oder irgendwas im Nahen Osten oder so. Also ich denke, ich wäre da schon mutiger heute, würde etwas weiter weggehen.
Danke an Julia Rosch. Und das war unser Überblick über das Auslandsstudium. Alle Infos gibt's auch bei uns im Netz nochmal zum Nachhören, dradiowissen.de. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen, sage Dank an die Technik, an Nasja Schwabska und an die Regie, an Sabine Krüger. Britta Mersch sagt Tschüss.